Psalm 33. Jauchzt dem Herrn, ihr Gerechten, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Laute, Lob singt ihn auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied, spielt gut mit Posaunenschall. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Damm, er sammelt die Fluten in Speicher. Die ganze Erde fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte, er vereidelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut herab vom Himmel, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Der ihnen allen das Herz gebildet hat, er gibt auch Acht auf alle ihre Werke. Einem König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht. Ein Held wird nicht gerettet durch große Kraft. Das Ross ist trügerisch und kann nicht retten. Und trotz seiner großen Stärke kann man nicht entfliehen. Siehe das Auge des Herrn, achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Damit er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Ja, mir ging es eigentlich mehr um die letzten Verse von diesem Psalm, aber vielleicht ganz kurz, so einen kurzen Überblick zum Anfang. Er beginnt mit dem Lob Gottes. Er sagt, jauchzt dem Herrn, ihr Gerechten. Also nicht nur einfach sprecht ein Lob aus, sondern jauchzen ist vor Freude schreien, vor Freude ausrufen, dem Herrn zurufen, ihm zujubeln. Und dann sagt er den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Das ist etwas sehr, sehr Entscheidendes, weil er bringt etwas Wichtiges zusammen. Er sagt, wenn du nicht lobst, dann hat das einen Grund. Dir fehlt es an Aufrichtigkeit. Wenn du aufrichtig bist, sagt er, dann ist Lobgesang das, was angemessen ist, das, was sich ziemt, was recht ist. Dann weißt du, nicht zu loben wäre falsch, wäre einfach unangemessen. Und daher die Aufforderung, den Herrn zu loben. Und dann bringt er Gründe, warum soll ich Gott loben? Sein Wort ist wahrhaftig, sein Tun ist Treue. Er liebt Gerechtigkeit. Die Erde ist erfüllt von seiner Güte. Er hat alles gemacht. Er kann Wasser auftürmen wie eine Wand. Das Rote Meer, der Jordan und so weiter. Er kann das Wasser sammeln und wieder loslassen, so wie er will. Er regiert über die ganze Erde. Er sprach und es geschah. Er kann durch ein Wort die ganze Erde schaffen, er gebot und es stand da. Er macht den Ratschluss der Heiden zunichte. Menschen, Mächtige können planen, so viel sie wollen, wenn Gott es nicht zulässt, wenn Gott nicht sein Ja dazu gibt, werden die Pläne scheitern. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Ich denke nur gerade, der oberste Sanhedrium sagte, nicht auf dem Passa wollen, am Passafest wollen wir Jesus kreuzigen. Aber sie haben es genau dann gemacht. Warum? Der Ratschluss des Herrn muss zustande kommen. Und dann zeigt er, was für ein Vorrecht es ist, zum Volk Gottes zu gehören. Dass er sich Menschen erwählt, dass man zu ihm gehört, das ist ein großes Vorrecht. Und jetzt geht er wieder zurück auf die ganze Erde und sagt, schaut Vers 13, Der Herr schaut herab vom Himmel, er sieht alle Menschenkinder. Wir sagen, okay, sieht er nur seine Kinder? Nein, er sieht alle Menschenkinder. Und das wird nochmal betont, er sagt, von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. 8 Milliarden ist für ihn kein Problem. Er sieht alle Bewohner der Erde. Und jetzt können wir sagen, okay, er sieht sie, wie wir sozusagen, wenn wir jetzt so eine Satellitenkamera hätten, wir würden einfach die Menschen alle schauen, nicht so Gott. Er sagt, der ihnen allen das Herz gebildet hat, gibt doch Acht auf alle ihre Werke. Der das Herz gebildet hat, weiß der nicht, was für Gedanken im Herzen sind? Das ist die Argumentation. Er sagt, der das Herz gebildet hat, kennt die Gefühle, kennt die Motive, kennt das Innerste. Auch das ist alles bloß aufgedeckt vor ihm. Und jetzt kommt er zu einer Belehrung für das Volk Gottes, beziehungsweise für jeden Einzelnen, dass er sich nach diesem Wort ausrichten muss. Und das ist jetzt mein Thema. Er sagt einem König, also er sagt, schaut, du stehst vor Gott. Du stehst vor dem Lenker des ganzen Universums, der alle Macht hat. Dort lebst du. Er sieht dich und er sieht dein Herz. Und jetzt kommen ein paar sehr, sehr ausrichtende Verse. Einem König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht, ein Held wird nicht gerettet durch große Kraft. Das Ross ist trügerisch und kann nicht retten und trotz seiner großen Stärke kann man nicht entfliehen. Wo findest du Sicherheit? Das wäre die einfache Frage. Wo findest du Sicherheit? Wo finden die Menschen Sicherheit? Das Ross gilt für Stärke, für Macht. Wir haben heute, die wenigsten von uns haben heute ein Pferd. Das Pferd war damals das Kriegsgerät. Der Leopard, der Panzer, er würde sagen, worauf vertraust du? Meine Stärke kann manchmal in meinen Worten, kann manchmal in meiner Strategie liegen, in meinen Worten, in meiner Zunge, das wären die Worte, ne? In meiner Geschicklichkeit. Was meine Stärke ist, sieht der Herr. Aber was er sagt ist, all das kann dir nicht helfen. All das trügt. Du denkst, du könntest dadurch etwas erreichen. Du wirst damit dich nicht retten können. Und das ist hier, das Ross ist trügerisch und kann nicht retten und trotz seiner großen Stärke kann man nicht entfliehen. Ich schlage einmal auf Psalm 147, da wird es nochmal deutlich, was er damit sagen will, wie er das bewertet. Ich denke, das ist hier eine sehr gute Parallele. Denn die Reihenfolge ist übereinstimmend mit dem Psalm. Schaut, er sagt, Vers 10, er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an der Kraft des Mannes. Das, worauf wir unser Vertrauen setzen, das, was unsere Kraft ist, gefällt Gott nicht. Das, was er sagt. Vers 11, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Und schaut jetzt hier, genau der nächste Vers. Vers 18, siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Genau die gleiche Reihenfolge. Und so zeigt er uns, dass Gott schaut auf unser Leben und er sagt uns, schau, der ich das Herz gebildet habe, ich achte darauf, worauf du dein Vertrauen setzt, sagt er. Ich achte darauf, worauf du dein Vertrauen setzt. Und dann sagt er, und schau mal, ich habe kein Gefallen am Vertrauen auf deine eigenen Möglichkeiten und deine eigenen Mittel, sondern ich habe Gefallen an denen, die ihn fürchten und die auf seine Gnade hoffen. Und jetzt sagen wir, wo ist der Zusammenhang zwischen Gottesfurcht und Hoffen auf Gnade? Psalm 103 sagt uns, es geht gar nicht anders. Wer auf Gnade hofft, fürchtet Gott. Und wer Gott fürchtet, hofft auf Gnade. Diese Dinge gehören zusammen. Man kann sie gar nicht voneinander trennen. Nun, warum gehören diese zwei Dinge zusammen? Aus dem einfachen Grund, weil der, der Gott fürchtet, lebt vor dem Gott, der sein Herz kennt. Das ist genau das Problem. Und der Mensch, der vor Gott lebt, der sein Herz kennt, also der sich bewusst ist, dass er mit seinem Innersten, mit seinem Gedanken vor dem Gott steht, der Himmel und Erde gemacht hat, und der mehr zu fürchten ist als jedes Feuer, mag es noch so heiß sein, der Mensch weiß eines, es gibt nur eine Hoffnung, nämlich in dies Gnade. Wir merken also etwas sehr Wichtiges, wenn wir jetzt die andere Seite sehen, Gnade ist nie ein Deckmantel für Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit in unserem Leben und in unserer Sichtweise über Sünde. Gnade kann gar nicht oberflächlich mit den Worten umgehen, mit seinen Motiven umgehen, mit seiner Absicht umgehen, sondern Gnade hat gerade darin den Ruhm, dass er vor einem heiligen Gott steht mit all seinem Innersten und nun seine Hoffnung ganz auf Gott setzt, auf seine Gnade, dass Gott ein Gott ist, der sich über den Sünder erbarmt. Alles andere ist keine Gnade, obwohl man das gerne macht. Ne? Man beruhigt sein Gewissen, man beruhigt sich selbst, über gewisse Dinge nicht nachzudenken. Also man will bewusst in gewisse Dinge nicht hineinschauen und nennt es Gnade. Das ist keine Gnade. Gnade weiß, dass Gott gnädig ist und darum will es vor diesem Gott rein sein. Also darum will Gnade vor diesem Gott rein sein. Und das Vertrauen auf Gnade macht genau das. Und was tut Gott in seiner Gnade? Gott in seiner Gnade zerschlägt unsere ganze Hoffnung auf unsere eigene Kraft. Und da sind wir nun mal leider alle geneigt, unser Vertrauen drauf zu setzen. Das heißt, unsere Kraft ist das, was wir am wenigsten verlassen wollen, unsere Fähigkeiten. Ja, wenn ich gelernt habe, mich mit meiner Zunge durchzusetzen oder mit meinem Zorn durchzusetzen oder mich anders durchzusetzen, dann fällt es mir ganz schwer, diese Mittel nicht zu gebrauchen. Das ist die Übung. Ne? Ich weiß, ich bin darin gut, ich kann mir dadurch einen Vorteil verschaffen. Und seht, und Gott hat kein Gefallen daran, sagt er. Gott hat Gefallen an denen, die auf seine Gnade hoffen. Und die auf seine Gnade hoffen, haben ein Verlangen, nämlich dem zu gefallen, in dessen Hand sie wirklich stehen. Denn jetzt bin ich auf einmal nicht mehr, wie soll ich sagen, jetzt glaube ich nicht mehr, meine Sicherheit, mein Erfolg, mein Glück hängt von meiner Fähigkeit ab, sondern es hängt einzig und allein von dem Gott ab, der mir gnädig ist. Und deswegen sagt er, siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten. Wenn also es nicht an meiner Kraft liegt, an meinen Fähigkeiten, sondern an dem Gott, der Himmel und Erde lenkt, worauf kommt es dann an? Dass er auf mich achtet. Dass Gott auf mich achtet. Und wenn Gott auf mich achten soll, worauf muss ich dann achten? Dass ich ihn fürchte, dass ich in der Gottesfurcht mein Herz bewahre, und auf seine Gnade hoffe, dass Gnade meine Zuflucht ist, damit er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot, sagt er. Die werden von Gott erhalten und bewahrt. Und deswegen kommt er dann zum Ergebnis und sagt, unsere Seele hat deswegen seinen Schluss. Unsere Seele hat auf den Herrn, darum warten wir auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Wir werden uns an ihm erfreuen. Warum? Wir vertrauen auf ihn. Deine, o Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir hoffen. Und darum betet er um Gnade. Und darum ist sein Gebet, dass Gott seine Gnade groß macht in seinem Leben. Und schaut, das ist auch hilfreich für uns. Mein Gebet ist sozusagen das Thermometer meiner Abhängigkeit von Gott. Das Gebet zeigt mir, dass ich wirklich schwach bin in mir selbst, aber dass ich diese Erwartungen, dass ich alles von Gott erwarte. Gebetslosigkeit zeigt mir, dass ich eigentlich, auch wenn ich es nicht sagen würde, ohne Gott gut auskomme. Ich kann mir selbst helfen. Gott hat keinen Gefallen daran. Und schaut, er zeigt uns, hier ist die Quelle des Segens, dass Gott mir hilft, meine eigene Unzulänglichkeit zu verstehen, sodass ich in der Furcht vor ihm lebe und auf seine Gnade hoffe. Und wie zeigt sich die Hoffnung auf Gnade? Im Beten. Im Gebet. Er fasst es zusammen, sagt, schau, das ist Gott, so ist er. Und das sagt er, deswegen harren wir auf den Herrn. Deswegen rufen wir ihn an. Er soll uns helfen. Amen.